Archäologie erleben, ein Interviewprojekt mit VertreterInnen der Archäologie.
Mein Name ist Michael Rindt, ich bin Landesarchäologe in Westfalen-Lippe, war aber fast 25 Jahre im Landkreis Kelheim tätig als kommunaler Archäologe, als Kreisarchäologe. Also wir haben verschiedene Rettungsgrabungen gemacht. Rettungsgrabungen oder Notgrabungen ist so das Synonym für Ausgrabungen von Fundstellen, die im Zuge von Bebauung zerstört werden. Also da will jemand was Neues errichten, ein Gebäude, eine Straße, ein Kanal, irgendetwas. Und dann werden die Archäologen auf den Plan gerufen, wenn die Fundstelle vorher bekannt ist. Und man versucht, das zu dokumentieren und zu retten, was noch zu retten ist.
Wie findet man archäologische Fundorte?
Unterschiedlich, wie man zu solchen Entdeckungen kommt. Das kann ein Baggerfahrer sein, das kann ein Bauarbeiter sein, das kann aber auch jemand sein, der zufällig Augen und Ohren offen hat, durch die Lande geht oder fährt und plötzlich irgendetwas beobachtet. Und auf die Art und Weise kommt man dann im Laufe der Zeit natürlich zu einem Fundstellenregister.
Wie wurde das römische Kastell in Weltenburg gefunden?
Bei dem Römerkastell war es so, dass man Luftbildaufnahmen hatte. Otto Brasch, bekannter Luftbildarchäologe, der vor kurzem verstorben ist, ist ja jahrelang über Bayern geflogen und hat ganz, ganz viele Fundstellen dokumentiert. Und er hat das mit einer unglaublichen Vehemenz getan und hat von diesem Fundplatz oberhalb von Weltenburg drei Gräben festgestellt, die parallel zueinander verliefen, L-förmig. Aber immer nur ein Teil dieser Anlage konnte aus der Luft beobachtet werden, obwohl man dieses Objekt mehrere Jahre beflogen hat. Und aufgrund dieses Erscheinungsbildes, dieser Grabenstrukturen, ist man davon ausgegangen, es würde sich um eine kleine eisenzeitliche Siedlung handeln. Man nennt diese Siedlungen Herrenhöfe. Davon sind eine ganze Menge in Bayern bekannt, mehrere hundert. Und die sehen eigentlich ganz ähnlich aus. Und als ich mit der Ausgrabung betraut wurde, weil dort neu bebaut worden ist, haben wir genau den zweiten Teil dieser Fläche, den man auf den Luftbildern nie erkennen konnte, ausgegraben. Und wir haben diese drei Grabenstrukturen also in ihrer Fortsetzung feststellen können und haben dann die gesamte Größe dieses Objektes zunächst einmal gehabt. Und am Anfang habe ich auch wirklich gedacht, das ist eine eisenzeitliche Siedlungsstelle. Wir fanden auch ein Grab, das in die frühe Latenzzeit gehört, also etwa ins vierte vorchristliche Jahrhundert. Als wir dann allerdings die Grabenverfüllungen ausgehoben und ausgegraben und durchgesiebt haben, konnten wir feststellen, dass da ausschließlich römische Funde, und zwar frührömische Funde, drin waren. Und dann wurde ganz schnell klar, es handelt sich nicht um einen hallstattzeitlichen Herrenhof, sondern um ein frührömisches Kastell. Das war eine ziemliche Sensation. Es hat auch bei einigen Stirnrunzeln verursacht, nach dem Motto, ist denn das richtig, was da jetzt hineininterpretiert wird in diese Anlage? Aber wir haben genügend Funde dort machen können, römische Münze, römische Fibel, Terra Sigillata, also das typische römische Tafelgeschirr und viele andere Dinge, die uns dann in unserer Meinung doch bestärkt haben.
Warum sind Ausgrabungen so wichtig?
Also viele Leute sind interessiert natürlich an den Ausgrabungsergebnissen, gar keine Frage. Aber es gibt natürlich auch Skeptiker, die sagen, warum macht man das, warum investiert man dafür Zeit und Geld und muss denn das alles sein und so weiter. Aber es ist ja nun so, dass unser Geschichtsbuch ja erst gefüllt ist, seitdem wir eine Schriftsprache haben. Das heißt also eigentlich erst seit Karl dem Großen hier bei uns in Mitteleuropa hat man angefangen, Dinge aufzuschreiben und das waren nur sehr einseitige und bestimmte Dinge, meistens Rechtsgrundlagen, die man in der damaligen Zeit brauchte. Also alles das, was älter ist, ist nicht überliefert. Die einzige Überlieferung befindet sich im Boden. Also alles das, was sich im Boden erhalten hat, ist unser Archiv. Wir lesen in diesem Boden genauso wie ein Bibliothekar oder ein Archivar in seinem Buchbestand wühlt und dort aus diesem Buchbestand bestimmte Informationen zieht. So machen wir das in der Archäologie auch. Das heißt, wir graben aus und durch das Ausgraben versuchen wir zunächst mal festzustellen, wie alt ist das, welche Bedeutung hat das und warum ist das an diesem Platze passiert. In Weltenburg selber, in dem Kleinkastell am Galget, da ist der Teil, den wir ausgegraben haben, dann später überbaut worden. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Das passiert in allen großen Städten, Regionen, im ländlichen Bereich genauso wie im städtischen Bereich, überall. Und Sie hören ständig und lesen von Ausgrabungen und Ausgrabungsergebnissen von bestimmten Strukturen, die dann hinterher natürlich durch die Bebauung zerstört werden. Aber wir müssen natürlich auch Kompromisse eingehen. Mhm. Wir können nicht alles das, was früher mal besiedelt gewesen ist oder bebaut war, einfach sperren für zukünftige Bauvorhaben. Und insofern sind wir in der Archäologie sehr kompromissbereit und versuchen also das eine, was notwendig ist, heute zu ermöglichen, aber das andere auch nicht zu vernachlässigen. Das heißt also, der Blick darauf, was es früher mal da gewesen ist, für uns natürlich ganz wichtig und da kommen immer wieder ganz neue und spannende Ergebnisse. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man alles aufhebt, weil doch im Laufe der Zeit sich die Methoden immer wieder stark verändern. Wir heben heute auch Bodenproben auf, weil man in diesen Bodenproben mitunter Pollen findet, die einem etwas zum Beispiel über die Vegetationsgeschichte sagen. Also man kann damit Landschaften rekonstruieren und so weiter. Also wir heben heute alles auf, was irgendwie auch für die Zukunft noch möglicherweise deutbar, ausdeutbar und interpretierbar ist.
Welchen Mehrwert hat die Archäologie für uns heute?
Ja, man hat heute immer solche Schlagworte wie identitätsstiftend und solche Dinge. Also das heißt, man versucht ja doch, sich auch mit der lokalen Geschichte auseinanderzusetzen. Und es ist ja unglaublich spannend und auch wichtig für die Bevölkerung zu wissen, wo kommen wir eigentlich her? Also wie viel Römer steckt noch in uns oder möglicherweise auch wie viel Kelte steckt noch in uns? Und das kann man natürlich jetzt mit Hilfe der DNA und so weiter auch untersuchen. Aber ich sagte ja eben schon, die schriftliche Überlieferung ist ja zu schütter. Wir wissen zwar, dass die Römer relativ früh, also kurz nach Christi Geburt, die Alpen überquert haben und versucht haben, hier in das damalige keltische Siedlungsgebiet und dann später auch in das germanische Siedlungsgebiet nun einzudringen. Aber genaueres ist da natürlich nicht bekannt. Und wir wissen, dass unter Kaiser Claudius, also 40er, 50er Jahre des ersten Jahrhunderts nach Christus, man diese Donaulinie hier in irgendeiner Form abgesichert haben will. Aber es sind keine Kastelle bekannt, also keine Standorte, an denen tatsächlich die Römer jetzt ihre Spuren hinterlassen haben. Und so war es also bis zu unserer Ausgrabung am Galgit eigentlich in 50 Kilometer Entfernung Richtung Ingolstadt runter erst möglich, diese Donaulinie mit Kastellen zu belegen. Und jetzt haben wir ein Kastell in Weltenburg und wir vermuten natürlich das nächste irgendwo hier im Kelheimer Raum, also zwischen Kelheim und Saal oder in der Nähe von Lengfeld. Da ist noch nichts gefunden worden. Da hat man noch Potenzial für spätere Forschung und vielleicht wird das per Zufall irgendwann auch mal entdeckt und angeschnitten im Zuge von Bauvorhaben oder Veränderungen von Straßenzügen oder ähnlichen Dingen. Also das ist total spannend und die Linie geht natürlich weiter. Sie geht weiter über Passau nach Linz. Also das heißt, wir wissen, dass man in der Frühphase, also 40er, 50er Jahre des ersten Jahrhunderts, ja bis nach in den heutigen österreichischen Raum schon vorgedrungen ist. Aber das waren natürlich alles nur Kleinkastelle. Das heißt, das waren kurzfristige Lager, die Reitereinheiten der römischen Armee kurzfristig errichtet haben, die auch manchmal nur 5 oder 10 Jahre lang vielleicht belegt gewesen sind. Und die bestanden aus einem Graben und die bestanden aus einer kleinen Befestigungsanlage. Die war in der Regel aus Holz und aus Rasensoden gebaut. Also alles organische Materialien, die im Laufe der Zeit vergehen. Keine Steinarchitektur. Weshalb? Weil man zu dem Zeitpunkt die Infrastruktur noch nicht hatte. Es gab keine Steinbrüche, aus denen man sich hätte Steine liefern lassen können und. Und daraus kann man dann die Geschichte ablesen. Und erst in der mittleren Kaiserzeit, als die Römer hier wirklich fest etabliert waren und große Kastelle errichtet hatten, wie in Regensburg, wie in Einingen, beispielsweise das Kastell Abusina oder andere Anlagen, da ist das klar, da fängt man dann noch an mit Steinarchitektur und so. Und von der Steinarchitektur hat sich natürlich in der Regel auch mehr erhalten, als nur solche Erdverfärbungen von organischen Bauten, die man vorher gehabt hat. Und deswegen ist es so schwer, diese Anlagen auch zu identifizieren und deswegen ist es so wichtig, die dann zu dokumentieren. Und ich erwähnte ja anfangs schon, dass man auch manchmal bei der Interpretation nicht genau weiß, wenn man nur ein Luftbild vorliegen hat, dann ist man sich nicht sicher, was könnte das sein. Und wenn es phänotypische mehrere Möglichkeiten gibt, zu sagen, das könnte ein eisenzeitlicher Herrenhof sein, das könnte ein römisches Kleinkastell sein und so weiter, dann muss man es erstmal ausgraben, um überhaupt genügend Belege zu bekommen, um zu wissen, was es dann ist.
Wie könnte man sich die Arbeit einer Archäologin, eines Archäologen vorstellen?
Also erstmal ist es eine wahnsinnig anstrengende Arbeit. Also entweder ist das Wetter schön oder das Wetter ist schlecht. Und wenn das Wetter schlecht ist, ist es schwierig auszugraben. Wenn es zu viel Regen gibt, hat man Probleme. Bei zu großer Trockenheit hat man genauso Probleme. Nicht nur durch die Hitze selbst, einfach auch, weil die ganzen Befundstrukturen im Boden ganz stark austrocknen. Da muss man ständig wässern und man muss sehen, dass man den Boden so geschmeidig hält, dass man ihn auch frei präparieren kann, dass man bestimmte Fundstücke, die sich darin befinden, auch nicht zerstört. Also es ist erstmal eine wahnsinnig anstrengende Aufgabe. Dann ist es wahnsinnig spannend, weil man oft nicht weiß, was man da gräbt. Und wobei es beim Indiana Jones und auch bei Lara Croft und auch bei Heinrich Schliemann und vielen anderen, die ja in diesem Zusammenhang immer genannt wird, eigentlich eine Fehleinschätzung gibt. Die suchen immer etwas Bestimmtes. Ja? Die haben irgendeine Keimzelle, eine Überlieferung, ein Buch, eine Skizze von irgendetwas, wo ein Schatz liegen soll, eine Schatzkarte im weitesten Sinne und suchen danach. Und ich erinnere mich immer sehr lebhaft an den Spruch meines Doktorvaters, der mir damals mit auf den Weg gegeben hat: Herr Rindt, wenn Sie mal eine besonders gute Hypothese haben, dann gefährden Sie die um Gottes Willen nicht durch eine Ausgrabung. Das heißt also, viele Dinge, die man sucht, findet man nicht in der Form, wie man sie erwartet. Aber es ergeben sich daraus wieder ganz andere Dinge und andere Rückschlüsse, die man dann ziehen kann.
Könnte man die Archäologie als ein sehr abwechslungsreiches und vielfältiges Fach bezeichnen?
Das Fach ist so spannend, dass ich mit jedem Tag und mit jeder neuen Fundstelle und mit jeder neuen Interpretation eines archäologischen Befundes, einer archäologischen Struktur, immer wieder neue Sachverhalte ergeben. Und das macht dieses ganze Fach so wahnsinnig interessant, weil es immer wieder Neues zu entdecken gibt.
Würden Sie sagen, dass Menschen aus ihrer Geschichte lernen können?
Wenn man sich im Moment die Situation hier im europäischen Raum anschaut und man sieht, wie man wieder zurückverfällt in alte Mechanismen, zum Beispiel der Eroberung von Ländern unrechtmäßigerweise, und man das vergleicht mit der Geschichte, dann kann man nur sagen, das ist ein alter Spruch, der auf Mahatma Gandhi eigentlich zurückgeht, der mal vor vielen Jahren gesagt hat, das Einzige, was der Mensch aus der Geschichte lernt, ist, dass er aus der Geschichte nichts lernt. In der Tat ist es so, dass wenn man sich die geschichtlichen Abläufe mal vergegenwärtigt, findet man ganz, ganz viele Parallelen. Und Menschen machen oft auch die gleichen Fehler immer wieder. Und das ist sehr schade, dass man sich nicht ausreichend mit der Geschichte beschäftigt, um daraus zu lernen und darin vernünftig zu lesen.
Wie gehen Menschen im Laufe der Geschichte mit Ressourcen um?
Man ist mit Ressourcen nie gut umgegangen. Und das ist ein sehr bitterer Blick, wenn man in die Geschichte schaut. Der Mensch hat eigentlich zu allen Zeiten seine Umwelt, ob das jetzt noch eine Natur war oder ob es schon eine Kulturlandschaft war, gnadenlos ausgebeutet. Und früher ist man einfach weitergezogen. Ne? Wenn es also keinen Baum mehr gab im Umkreis von 20 Kilometern, weil man alles abgeholzt oder niedergebrannt hatte, um es zu verbauen, zu verheizen oder zu Holzkohle zu vermeilern, dann ist man einfach weitergezogen in ein Gebiet, wo es wieder Holz gab. Und das rächt sich natürlich im Laufe der Geschichte. Wenn es nur wenige Menschen gibt, dann ist das so naturverträglich, würde man heute sagen, dass es funktioniert, letztendlich in einem Gleichgewicht bleibt.
Gibt es denn Beispiele für Bevölkerungsgruppen, die aufgrund von Ressourcenmangel tatsächlich sich ins Nichts aufgelöst haben?
Ja, das gibt es hier in unmittelbarer Umgebung. Man hat sich immer gefragt, wir haben eben über die frühen Römer hier gesprochen, die so um 40 oder 50 nach Christus bis an die Donau vorgedrungen sind. Und da gab es keine Kelten mehr. Also die Kelten haben sich schon zurückgezogen. Und in den alten Schulbüchern, die vielleicht 50, 60 Jahre alt sind, liest man immer wieder, naja, das war der psychische Druck, also politischer, psychischer Druck. Die Römer kamen, die Kelten mussten ihr Land verlassen und so weiter. Wir wissen aber heute durch unsere feine Methodik, dass die Kelten schon weg waren, als die Römer hier ankamen. Das heißt, das muss einen Grund gehabt haben. Und wir nehmen heute an, dass das wirklich auch in den Ressourcen lag. Also man hat zum Beispiel hier in Kelheim auf dem Michelsberg, wo heute die Befreiungshalle steht, in unglaublich großen Mengen Raseneisenerz abgebaut, also bergmännisch abgebaut, in Pingen, also in so obertägigen Schürfen, und hat das Material dort mit dem Baumbestand, den man gefällt hat, zur Holzkohle vermeilert hat, dann verarbeitet, Eisen geschmolzen hat, und dieses geschmolzene Eisen wurde hier im großen Stil in Barren die Donau wieder aufwärts nach Manching verschifft. Und dort hat man es weiterverarbeitet zu Eisenwerkzeugen, zu Geräten, zu Waffen, was die Kelten halt brauchten. Und man stellt heute fest, dass es eben so ab 50 vor Christus etwa mit den Ressourcen knapp wurde. Man hatte hier kein Holz mehr, man konnte keine Holzkohle mehr produzieren. Dann hat man die Raseneisenerzproduktion offensichtlich eingestellt hier. Manching hatte kein Eisen mehr. Und dann musste das keltische Oppidum, also eine große keltische Stadt, die dort existierte, die war nicht mehr existenzfähig. Und die Kelten sind weggewandert in andere Regionen, wo sie wieder Raseneisenerz und wo sie wieder Holz finden konnten und wo sie wieder weiter ihren Raubbau an der damaligen Natur fortschreiben konnten. Mhm. Und das ist ein ganz typisches Beispiel dafür, dass der Mensch immer wieder weitergezogen ist, wenn seine eigenen Funde nicht mehr bewohnbar und nicht mehr lebenswert waren. Und das machen wir heute allerdings global gesehen auf der ganzen Welt. Und deswegen ist das hat das eine besondere Dramatik.
Ein Interviewprojekt des Archäologischen Museums der Stadt Kelheim, geführt und produziert von Barbara Wimmer-Bulin, mit freundlicher Unterstützung der Stadt Kelheim, der Landesstelle der nichtstaatlichen Museen Bayern, des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Welterbe Donau-Liebeserleben und der Deutschen Limes-Kommission. Musik von Roland K.